Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janschek. Das ist ja wirklich selten. Wissenschaftler wollen von uns, den Medien, wissen, was sie besser machen können, wie ihre Stimme gehört, wahrgenommen, in der Öffentlichkeit wirksam werden kann. Denn normalerweise fragen wir die Wissenschaftler zu tagesaktuellen Fragen an, verschaffen ihnen den Raum. In Hamburg war es kürzlich eben anders, im Rahmen der von der Thyssen-Stiftung geförderten Tagung Politische Theorie und politische Philosophie in Wissenschaft und Öffentlichkeit. Da stand nämlich die Frage im Raum, welche Erwartungen die Medien und also die Öffentlichkeit an die Wissenschaftler haben. Und das betrifft zentral das generelle Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit in Zeiten, in denen die Expertenkultur vergangener Jahre längst nicht mehr selbstverständlich ist. Zu einer Podiumsdiskussion waren Rebecca Reinhardt vom Philosophiemagazin Hohe Luft, Manuel Hartung von der Wochenzeitung Die Zeit und ich als Vertreter von Deutschlandfunk Kultur eingeladen. Dass die Wissenschaft sich hier in der Pflicht sieht, stellte gleich zu Beginn der Tagung Stefan Gosepat, Berliner Philosoph und regelmäßiger Gast unserer Sendung Studio 9 der Tag mit fest.
Die politische Philosophie findet ja eine politische Situation vor, in der sie gefragt zu sein scheint. Also wir sind ja von Problemen umstellt. In gewisser Weise konnte man vor 20 Jahren, 30 Jahren, Fukuyama hat das ja irgendwie gesagt, End of History, alles schien irgendwie jetzt in ruhige Bahnen zu gehen, der Liberalismus hat gewonnen, es gibt keine Systemkonkurrenz mehr, der Kapitalismus florierte auch, es ging auch irgendwie überall bergauf, auch wirtschaftlich sind idealisierte Beschreibungen, war bestimmt 1990 auch nicht so. Aber nichtsdestotrotz, es war zum Teil auch in der Theorie der Eindruck, wir kommen in ruhige Fahrwasser. Man braucht ja das gar nicht aufzurufen. Allen ist klar, 30 Jahre später, jetzt auch nach 30 Jahren nach dem Fall der Mauer dieses Jahr, sieht die politische Landschaft total anders aus. Wir sind von Herausforderungen umstellt. Und insofern könnte man sagen, das ist doch der Aufruf für die politische Theorie, die politische Philosophie, darauf Antworten zu finden. Und zum Teil tun wir das auch. Also wir schreiben fleißig an unseren Schreibtischen in den Universitäten und zu Hause an entsprechenden Papers und Aufsätzen und Büchern dazu. Aber natürlich braucht es jetzt noch einen Transformationsriemen, der diese Ergebnisse auch irgendwie in die Öffentlichkeit bringt. Und dazu gibt es natürlich einerseits Verlage, die klassischen Publikationsorgane, mit denen wir es zu tun haben, aber andererseits, und da gibt es jetzt natürlich gerade, weil die Fragen politisch drängende Fragen sind, auch eine Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert. Und viele von uns, so verstehe ich das wenigstens, finden auch, dass es eine Aufgabe von uns ist, der Öffentlichkeit die Ergebnisse, die wir bei unserer wissenschaftlichen Forschung erarbeitet haben, zur Kenntnis zu geben. Schließlich ist es ja so, dass für den meisten von uns hier wir staatlich alimentiert sind, weil wir an staatlichen Hochschulen Jobs haben und der Steuerzahler uns ja schließlich bezahlt. Und ich finde, es ist das gute Recht des Steuerzahlers, dafür auch irgendwie was zurückzubekommen. Und eine dieser Sachen könnte eben sein, dass er die Ergebnisse gerade dieser theoretischen Reflexion der politischen Probleme, die wir heute haben, von uns erwartet. Aber ein anderer Transmissionsriemen sind natürlich die Journalisten in ihren verschiedenen Funktionen, die eben die Öffentlichkeit bedienen. Wir sind in der Regel dafür nicht ausgebildet, wir wissen nicht, wie wir an die herankommen. Und jetzt wäre das also, glaube ich, stimmt nicht vielleicht für alle, aber für viele von uns, wir wollen gerne in die Öffentlichkeit, aber wir brauchen natürlich auch Leute, die sozusagen uns anfragen, sage ich einmal. Vielleicht ist das schon falsches Verständnis, werde ich vielleicht gleich korrigiert. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, Ihre Kritik vorwegnehmend, dass wir natürlich den wissenschaftlichen Aufsatz jetzt nicht eins zu eins in einer Tageszeitung oder in einem Radiobeitrag oder sowas veröffentlichen können. Versteht kein Mensch. Ja? So, da muss es natürlich auch inhaltlich, didaktisch, medial aufbereitet irgendwas geben. Und ich glaube, dafür sind wir als Profession noch gar nicht richtig gerüstet. Und ich glaube, in einem ersten Schritt würde ich Sie jetzt mal bitten, uns zu erklären, was Sie eigentlich von uns erwarten, was wir Ihnen eigentlich anbieten sollen, was wir daran vielleicht schon gut machen, aber ich vermute mal vieles, was wir nicht gut machen, was wir besser machen sollten und dann gleichzeitig, also in dem Sinne, uns auch Handreichung zu geben, wie wir das Verhältnis zu Ihnen, zu den Medien im Allgemeinen verbessern könnten. Insgesamt möchte ich Sie auffordern, harsch mit uns ins Gericht zu gehen. Wattebäuschen werfen können wir zu Hause. Ich finde, Sie sollten uns hier offen und ehrlich sagen, was Sie von uns erwarten, was wir dazu besser machen könnten und was wir lernen können.
Der Philosoph Stefan Gosepart mit der Aufforderung, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Zunächst waren wir, die Teilnehmer des Podiums, aufgefordert, unsere Sicht auf die Anforderungen darzulegen, die politische Philosophen und Theoretiker erfüllen müssen, um in den drei höchst unterschiedlichen Medien vorzukommen. Den Beginn machte Rebecca Reinhardt, stellvertretende Chefredakteurin des Münchner Philosophiemagazins Hohe Luft. Hier ihre zentrale These.
Ich glaube, es gibt da so etwas, dass ich die philosophische Krankheit nennen möchte. Und ich gebe auch gern zu, dass es nicht nur Philosophen im engeren Sinne sind, die davon betroffen sind. Es betrifft durchaus auch andere, ja, Theoretiker aus der Akademie, wie auch, möchte ich meinen, durchaus größere Teile des deutschen Hochfeuilletons. Die philosophische Krankheit entsteht durch das unhinterfragte Bedürfnis, Polizeigewalt über die Verwendung von Wörtern ausüben zu wollen. Das ist eine Formulierung des Pragmatisten Michael Hampe. Die philosophische Krankheit entsteht durch die fortgesetzte, systematische Weigerung, das eigene Denken von den Unklarheiten, Mehrdeutigkeiten, Paradoxien der konkreten Wirklichkeit verunreinigen zu lassen und damit letztlich durch den Widerstand gegen Zufall, Irrtum und Experiment. Im schlimmsten Fall macht die philosophische Krankheit, die Philosophie, zu einem zirkulären Unternehmen der Selbstbestätigung, das nur dem eigenen System dient, wie auch einer kleinen Öffentlichkeit, die auf Distinktionsgewinn hoffend an den Rändern dieser Disziplin des Systems partizipiert. Der Philosophie mangelt es an Notwendigkeit. Das schrieb vor ziemlich langer Zeit Gilles Deleuze. Wichtiger als das Denken selbst sei das zufällig von außen hereinbrechende kontingente Ereignis, das zum Denken zwingt. Gerade heute, da so viele Stimmen wie nie zuvor Deutungshoheit für sich beanspruchen, von Autokraten bis hin zu Hightech-Spezialisten. Gerade heute, da Öffentlichkeit selbst ein hoch umstrittener Begriff ist, da wir es mit einer Expertenkultur, mit Expertenkulturen zu tun haben. Was hat die Philosophie dieser veränderten Wirklichkeit legitimerweise entgegenzusetzen? Gedanken allein, würde ich aus der Sprecherposition der Öffentlichkeit sagen, sind wertlos, wenn sie sich nicht von der konkreten Wirklichkeit irritieren, provozieren, aufregen lassen. Gedanken allein sind auch wertlos, wenn sie nicht die Welt verändern. Zumindest ein kleines bisschen. Die philosophische Krankheit kann die Philosophie nur dann loswerden, wenn sie ihre eigene Selbstgenügsamkeit von außen aufpieksen lässt, glaube ich. Und nicht durch noch mehr Denken und nicht auch durch vermeintlich volksnahe Auftritte im TV oder auf YouTube. Die wohl wichtigste Tugend eines Philosophen heute ist neben dem sehr, sehr berechtigten Streben nach Klarheit der Mut. Es sollte die Tugend eines Philosophen sein. Der Mut zur Reformation, zur Reform, zur Innovation, zur Revolution.
Rebecca Reinhardt, stellvertretende Chefredakteurin des Philosophiemagazins Hohe Luft. Dann war ich an der Reihe und habe versucht, die Erwartungen von Deutschlandfunk Kultur an die politische Theorie und Philosophie aus unserem Auftrag als öffentlich-rechtlicher Sender abzuleiten. Der staatsvertraglich geregelte Auftrag besteht nämlich in erster Linie in der Vermittlung von Information, Kultur und Bildung. Von da aus gesehen gibt es keine oder kaum Erwartungen an die Wissenschaft, außer der, dass sie ihre Arbeit macht, Bücher und Artikel schreiben, Tagungen abhalten und Studien erstellen, die dann wiederum Gegenstand der Berichterstattung werden. Eher selten übrigens im Falle der politischen Theorie oder politischen Philosophie, jenseits zumindest von Spezialsendungen wie unserem Philosophiemagazin Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Das ist also der eine Teil des Auftrags an die durch den Rundfunkbeitrag finanzierten öffentlich-rechtlichen Massenmedien. Der andere Teil des Auftrags wurde gerade im Mai vergangenen Jahres in einem Bundesverfassungsgerichtsurteil noch einmal deutlich hervorgehoben. Und dieser Teil des Auftrags lautet: gesellschaftliche Integration stiften. Integration von Jung und Alt, Ost und West, Rechts und Links, Mehrheiten und Minderheiten und so weiter. Es geht also darum, das gesellschaftliche Zusammenleben mitzugestalten, zum Beispiel durch Aufklärung oder das Stiften von Marktplätzen und einer Öffentlichkeit, wo demokratisch relevante Themen verhandelt werden können. Ein hoher Anspruch, denn die Öffentlichkeit, wie man sie zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert noch fassen konnte, existiert ja heute gar nicht mehr. Wir beobachten ja gerade die Zersplitterung der Öffentlichkeit in oben und unten, in politische Lager, in Echokammern des Internets. Aber gerade bei dem Auftrag, unterschiedliche Öffentlichkeiten wieder ins Gespräch zu bringen, wächst der Wissenschaft im Allgemeinen und der politischen Philosophie im Besonderen eine große Bedeutung zu, habe ich in Hamburg gesagt, wenn sie sich denn darauf einlässt. Denn unser primärer Berichtsgegenstand ist ja die Politik und die Gesellschaft. Bei der Einordnung, Bewertung politischer und gesellschaftlicher Ereignisse ist also die wissenschaftlich fundierte Reflexion gefragt. Denn es gilt, gerade als öffentlich-rechtliches Massenmedium Rede- und Diskursräume zu eröffnen, in denen unterschiedlichste Perspektiven, seien es politische Lager von ganz links bis ganz rechts oder Minderheiten und Mehrheiten, zu Wort kommen. Und dabei brauchen wir die Wissenschaftler nicht als diejenigen, die über die Bedingungen und Möglichkeiten der Agora reflektieren, sondern ganz handfest als Sprecherinnen und Sprecher auf dem Marktplatz. Und dieses Sprechen funktioniert eben anders als das Sprechen der Wissenschaftler. Es ist nämlich dann am besten, wenn es klug, geistreich und überraschend, ja sogar unterhaltsam ist. Und wenn es eine Perspektive auf ein Thema bietet, die neu und ungewohnt ist, die unsere Aufmerksamkeit bindet, auch über die Tiefe des Arguments. Im besten Falle müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler also, um in dem, was von der Öffentlichkeit übrig geblieben ist, wirksam zu werden, die Tiefe ihres Nachdenkens als Wissenschaftler mit der Allgemeinverständlichkeit des Sprechens auf dem Marktplatz verbinden können. Das heißt, Wissenschaftler werden zu öffentlichen Intellektuellen. Zu Intellektuellen, die nicht vorgefertigte Problemlösungen präsentieren, sondern die oft komplexen Problemlagen im Raum der Gründe transparent machen können, um so einer diskursiven Öffentlichkeit es zu ermöglichen, einen eigenen Standpunkt in einer immer unübersichtlicher werdenden politischen Welt zu finden. Das war zusammengefasst mein Statement. Manuel Hartung, Leiter des großen Ressorts Wissen bei der Wochenzeitung Die Zeit, hat seine Überlegungen in drei zentrale Thesen zusammengefasst.
These Nummer 1: Ich bin überzeugt davon, dass Bedürftigkeit und Bedarf der Öffentlichkeit für wissenschaftliche Expertise in den letzten Jahren deutlich größer geworden ist. Und die Schlussfolgerung aus diesem Befund wäre zu sagen, aus meiner Sicht müsste Öffentlichkeit wissenschaftlicher werden. Wie komme ich da drauf? Wir haben, wenn wir das große Panorama dieses Jahrzehnts aufzeigen, wir haben die große Entwicklung, dass die Welt schneller, unübersichtlicher, polarisierter wird. Wir haben gleichzeitig auch den Befund, dass das Misstrauen in Experten, in Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit sind, das sind Wissenschaftler, das sind auch Journalisten, das Misstrauen entsprechend gewachsen ist. Und wir haben weiterhin den Befund, dass in der Öffentlichkeit sich so stark auseinanderklafft, so stark parzelliert, dass vermutlich jeder sprechen kann und einigen fehlt oftmals die empirische Basis für das, was in der Öffentlichkeit vorgetragen ist. Und da sehe ich unsere Aufgabe als Zeitung, dass wir da zur Versachlichung einer Debatte beitragen, dass wir da ermöglichen, unseren Leserinnen und Lesern am Diskurs teilzuhaben, orientiert an einem Diskurs teilzuhaben, dass wir da einen Beitrag zu dem leisten, was auch schon genannt worden ist, nämlich Aufklärung in diese Welt hineinzutragen. Und ich glaube, das geht tatsächlich auch nur, wenn wir als Journalistinnen und Journalisten die Produktionsbedingungen unserer Arbeit deutlich machen, wenn wir sagen, was wir wissen, was wir nicht wissen, wenn wir sagen, was auch die Grenzen unserer Erkenntnis sind, auch die Grenzen unserer Recherchen sind und wenn wir deutlich machen, was Quellen und Gegenstände für unsere Befunde und Analysen sind. Wir haben deswegen was ganz Ungewöhnliches gemacht. Wir haben angefangen, Quellen anzugeben. Also ein tiefwissenschaftliches Format unter fast jedem Artikel ist jetzt eine Quellenangabe. Und diese Quellen können Sie da entsprechend überprüfen. Und ich glaube, dass das eine Annäherung von Wissenschaft und Journalismus ist, die gut ist, weil es alle dazu zwingt, die mit ihrer Expertise in die Öffentlichkeit gehen, sei es von einem wissenschaftlichen Standpunkt oder von einem journalistischen Standpunkt, Quellen deutlich zu machen, Quellenkritik zu betreiben und eben auch die Grenzen dessen, was man wissen kann oder nicht wissen kann, deutlich zu machen. Die zweite These, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betrifft, mein Befund ist wie folgt. Die Zurückhaltung und das Zurückgehaltensein der Wissenschaftler haben sich zwar reduziert in meiner Wahrnehmung, sind aber immer noch groß und ich möchte sagen zu groß. Also These und Forderung daraus, Wissenschaft sollte journalistischer denken. Ich glaube, dass ich mir wünschen würde, schließt an das, was Thorsten Janschek gesagt hat, dass sie stärker mit mutigen Befunden in die Öffentlichkeit reingehen, mit Thesen, die überraschen. Die Thesen, die das Erwartbare durchbrechen, die vielleicht auch mal kontraintuitiv sind, aber die auf einer empirischen Basis, die sie entsprechend haben, oder auf einer Basis langen Nachdenkens über ein Thema, die dazu führen, dass sie uns in der Öffentlichkeit auch überraschen, dass sie sich einbringen als Teilnehmer eines Diskurses, der eben nicht die Happy Few nur betrifft, sondern der potenziell bei uns 2,5 Millionen Leser jede Woche erreicht. Ich glaube, da haben sie viel beizutragen und das könnten sie häufiger tun. Ich erlebe das Zurückgehaltensein als ziemlich eklatant. Also man ist im Gespräch mit einer jungen Wissenschaftlerin oder einem jungen Wissenschaftler, der berichtet von einer These und ich sage, finde ich total interessant, erscheint mir sehr fundiert, wollen Sie das nicht aufschreiben? Und dann kommt die Aussage, ich glaube, das schadet mir bei meinen älteren Kollegen, wenn ich das mache. Ich darf mich da nicht vorwagen. Der dritte Befund und die dritte These betrifft das Wissenschaftssystem. Offenheit und Öffnung, es wird permanent gesagt, auch von wissenschaftspolitischen Hierarchen, Offenheit und Öffnung bleiben meiner Ansicht nach zu oft Lippenbekenntnisse. Die These, die daraus folgt, dass die Strukturen und die Anreizsysteme innerhalb der Wissenschaft andere werden. Ich muss Ihnen das nicht erzählen, wie entscheidend Ihre Forschungsaufsätze in Peer-Review-Journals sind für das Fortkommen in Ihrer wissenschaftlichen Karriere. Ich muss Ihnen nicht erzählen, wie wenig Lehre und Qualität in der Lehre noch immer heißt für das Fortkommen, für einen Lehrstuhl, für einen Forschungspreis und andere Dinge. Und ich muss Ihnen auch nicht erzählen, dass das Hineinwirken in die Öffentlichkeit zwar von ganz vielen Leuten gefordert wird. Ja, die Third Mission, die dritte Mission neben Forschung und Lehre der Universität, die wird postuliert als etwas, was gleichberechtigt sein sollte. De facto haben wir eine erste Mission, die nennt sich Forschung. Und dann kommen irgendwie weit untergeordnet die anderen Aufgaben von Wissenschaft, nämlich die Lehre und der Transfer in die Öffentlichkeit hinein, der Transfer auch in die Wirtschaft hinein. Und ich halte das strukturell für falsch.
Manuel Hartung, Ressortleiter Wissen von der Wochenzeitung Die Zeit. Nachdem also drei unterschiedliche Standpunkte aus drei sehr unterschiedlichen Medien mit ihren je eigenen Bedingungen auf dem Konferenztisch der Hamburger Tagung politische Theorie und politische Philosophie in Wissenschaft und Öffentlichkeit lagen, wurde diskutiert. Neben Manuel Hartung von der Zeit, eben mit Rebecca Reinhardt von der Philosophiezeitschrift Hohe Luft und mit mir, Thorsten Janschek von Deutschlandfunk Kultur. Moderiert hat das alles der Berliner Philosoph Stefan Gosepat.
Die Frage ist jetzt zum Beispiel auch, Thorsten Janschek hat das schon gesagt, der in gewisser Weise gemeint hat, er lädt gar keinen Berufsphilosophen oder Berufstheoretiker ein, sondern er lädt einen Public Intellectual ein. Und da könnte eine Differenz sein. Wenn Sie, Herr Hartung, ja stärker gemacht haben, das liegt natürlich jetzt auch an Ihrem Ressort, also jeder hat natürlich da auch wiederum seine Perspektive, das ist ja auch völlig klar, dass Sie jetzt eher gesagt haben, nein, wir wollen natürlich auch Wissenschaft transportieren, wir wollen auch aus der Wissenschaft Sachen haben. Sie drei waren sich aber einig und jetzt kommt die andere Seite, das muss auch irgendwie interessant, spannend, neu sein. Wenn jetzt einfach irgendwie nochmal sehr stark gut durchargumentiert in der These, warum der Liberalismus jetzt eigentlich doch ein gutes System ist, ja, dann glaube ich, gähnen Sie alle drei. Und das verstehe ich einerseits, aber andererseits jetzt nochmal zurückgefragt an Sie. Es kann natürlich, und bei Ihnen klang das natürlich mal ein bisschen so an, Frau Reinhardt, dass wie Sie gesagt haben, es ist eigentlich das Neue per se, was besser ist. Ich überpointiere ein bisschen. Ja. Jetzt ist natürlich das Neue an sich, das sozusagen interessant ist. Sie haben gesagt, man muss sich provozieren lassen. Innovation war der Punkt. Für uns ist es doch so, wenn wir nicht einfach zwei Hüte aufhaben wollen, wenn wir nicht einfach sagen sollen, ich bin zwei Charaktere, nachmittags spiele ich Schauspiel und morgens mache ich eine Philosophievorlesung, sondern wenn ich sage, ich gehe eben ins Radio oder ich schreibe einen Artikel in einer Zeitung als Berufsphilosoph, der sich die Aufgabe des Transfers stellt, dann will ich einen Teil meiner Wissenschaftlichkeit mitnehmen. Dann habe ich gegebenenfalls mal eine innovative These, aber auch häufig fühle ich mich aufgerufen, Altbewährtes zu verteidigen. Und da, glaube ich, gibt es jetzt ein Spannungsverhältnis und da möchte ich Sie jetzt nochmal nachfragen. Also sozusagen, wie wissenschaftlich dürfen wir sein? Wie wissenschaftlich sollen wir sein? Wie stark Expertise sollen wir mitbringen? Und die andere Frage ist sozusagen, ist es dann eher wichtiger, doch innovativ neu herausfordernd, spannend zu sein. Überspitzt gesagt, das ist sozusagen das Spannungsverhältnis zwischen Feuilleton auf eine bestimmte Weise gelesen und Wissenschaft auf der anderen. Und da gibt es ein Spannungsverhältnis. Hartung
zuerst. Also ich glaube, das Entscheidende ist für mich die Tiefe des Gedankens und die Originalität des Gedankens. Und da haben Sie natürlich vieles anzubieten. Ich glaube, man braucht dann oft nicht die Vorarbeiten oder das Signal, dass man zu diesem Thema aber auch schon alles gelesen hat, sondern ich vertraue an jemanden, der einen Weg durch das wissenschaftliche System gegangen ist. Ich vertraue, dass der diese Grundexpertise hat und ich glaube, würde mich da gern von der Originalität entsprechend überraschen lassen dort. Ich glaube, dass man gar nicht seine Sprache aufgeben muss. Ich glaube, eine gute Zeitung lebt auch davon, auch jedes andere Medium lebt davon, dass wir mit unterschiedlichen Temperaturen unterwegs sind. Dass wir auf der einen Seite den zugespitzten Leitartikel haben, auf der anderen Seite aber auch das vielleicht etwas struppige, sehr differenzierte Stück. Es gibt nur natürlich einen Unterschied zwischen Präzision im Denken und Unklarheit in der Sprache, die es manchmal auch gibt. Ja, und da muss man, glaube ich, aushandeln, was dort tatsächlich in der Öffentlichkeit tatsächlich auch zu sehen ist. Also ich würde Sie ermutigen, dort tatsächlich mit einer These, mit einer Tiefe, mit einer neuen Sache entsprechend irgendwie reinzugehen und auch zu fragen, in welcher Zeitlichkeit kommt denn das? Ja, das erscheint mir oftmals das zu sein, wo sich eine Hochgeschwindigkeitsmediengesellschaft und eine zwar beschleunigte, aber vielleicht nicht ganz so hochgeschwindig seiende Wissenschaft noch am meisten unterscheiden. Es gibt manchmal wissenschaftliche Debatten, wo ich mich einfach ärgere. Nehmen Sie vor einigen Jahren die Diskussion über die Frage, wie gut Germanistik-Studierende tatsächlich sind. Ja, so eine mit einem kulturpessimistischen Subson vorgetragene Diskussion, was nun Abiturienten gelesen haben sollten in einer Zeit, in der ich die Expertise von Leuten, die sich mit Sprache auskennen, ja, wahnsinnig gebraucht hätte. Ja, also was ist die Sprache von Donald Trump? Ja, was ist die Sprache der Populisten? Ja, was ist die Sprache von den Leuten, die die Wissenschaftsfreiheit in Europa, ja, unweit von hier versuchen einzuschränken? Da hätte ich Expertise mir gewünscht. Und stattdessen gibt es eine Debatte, die in der Öffentlichkeit stattfindet, wo es in so einer Mischung aus Selbstbeschau und Nabelschau irgendwie um die Frage geht, was Studierende nun auch gelesen haben. Und da merke ich manchmal, dass die Geschwindigkeiten noch unterschiedlich sind. Und da würde ich denken, ein gutes Timing und eine gute These sollten idealerweise zusammenkommen, sodass sie in die Öffentlichkeit hineinwirken können. Ich glaube, letzter Satz dazu, ich glaube übrigens, dass es wirklich eine Verpflichtung ist, die aus dem Auftrag der Universität in dieser Gesellschaft hervorgeht. Wir haben so viele Studierende wie noch nie. Das ist eine Masseninstitution und ich finde das sehr, sehr gut, weil das Versprechen dieser Gesellschaft an den Einzelnen, möglichst viel Bildung zu bekommen, sich dadurch erfüllt. Und wenn man fast 3 Millionen Studierende hat, wenn man einen riesigen Bildungsbetrieb hat, dann der größeren Öffentlichkeit zu signalisieren, warum machen wir das denn eigentlich? Warum sind wir so groß? Warum gibt es uns in dieser Größe? Das fände ich sehr wünschenswert.
Thorsten Jan? Wenn ich da direkt anschließen darf, also Manuel Hartung, ich finde es total toll, diese Annäherung von Journalismus und Wissenschaft. Klarerweise braucht eine Öffentlichkeit eben auch eine Art von beglaubigter Expertise. Die kann man aber nicht so einfach haben. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, wenn Sie sagen, Sie müssen die Sprache nicht aufgeben. Also in meinem Medium kann man eben nicht zurücklesen, da gibt es keine Quellenangaben nach dem Gespräch, sondern es, allenfalls online dann, sondern es muss verständlich, direkt verständlich sein und es muss dabei überraschend sein. Das ist für einen Wissenschaftler eine große Herausforderung, weil ein Teil des Aufgebens der Sprache erwarten wir. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe vor, glaube ich, 3 Wochen in einer Sendung, eine Halbstundendiskussion, die heißt Tacheles, habe ich mit einem Molekularbiologen gesprochen über den Einsatz neuer Gentechniken, also CRISPR-Cas zum Beispiel, in der Landwirtschaft. Der hat es aber geschafft, Holger Puchter, das war großartig, wie er das gemacht hat, ohne einmal das Wort Mutagenese ins Spiel zu bringen. Das Wort Mutagenese müsste man nämlich dann erklären. Das heißt, er hat es geschafft, dieses Gespräch für eine Öffentlichkeit, die nicht über neue Gentechniken orientiert ist, über die eigentlichen Vorgänge innerhalb dieser Gentechniken, aber die eine unmittelbare und sehr direkte Meinung zu dem Einsatz von Gentechnik in der Nahrungsmittelproduktion, also das, was bei Ihnen auf dem Teller landet, haben. Dieses Spannungsfeld zu bearbeiten, da brauchen wir die Wissenschaftler, die auch genau erklären können, ohne diese ganze Fachterminologie auszubreiten, also sie verändern ihre Sprache und können es trotzdem in einer hinreichenden Tiefe erklären. Darum geht es mir in meinem Medium. Andererseits muss man, und auch das ist eine große Voraussetzung für uns Medien, aber auch für die Wissenschaftler, die wir einladen, muss man manchmal sich mit unangenehmen Fragen konfrontieren lassen. Also wir könnten jetzt alle der Meinung sein, dass die Menschenrechte universal gelten. Das ist ja überhaupt eine transnationale Konstellation, so hat Habermas das gesagt, geben könne und sowas. Mittlerweile ist aber sozusagen dieses ganze kosmopolitische, universalistische Weltbild ein bisschen ins Wanken geraten durch unangenehme Nebenerscheinungen auf dem rechten Rand in populistischen Sphären. Soll man die jetzt einfach ausblenden oder soll man sich diesen Fragen stellen? Und wir entscheiden uns, wir stellen uns diesen Fragen und sagen dann, ja, ist ja alles gut und schön. Also der Universalismus mag vielleicht bei euch Wissenschaftlern begründet sein, letzt begründet vielleicht sogar, allein eine Weltregierung gibt es nicht. Die Institutionen wie die UNO sind zahnlose Tiger in den politischen Verhältnissen. Also wo, bitteschön, ist eigentlich der Ort für euren gepriesenen Universalismus der Menschenrechte, der transnationalen Konstellationen? Und das sind Fragen, die gar nicht dann so einfach zu beantworten sind. Das sind aber Fragen, die in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Gerade wenn es wieder darum geht, Take-Back-Control für den nationalen Raum zu erschaffen, dann braucht man eine stärkere Begründung, die nicht nur auf einem normativen Argument aufruhen kann und nicht nur auf irgendwelchen Diskursbedingungen aufruhen kann, sondern da muss man ganz anders rangehen.
Okay. Um das vielleicht ein bisschen plastisch zu machen und jetzt auch nochmal unsere Öffentlichkeit hier kurz zu erklären, die Hohe Luft, ja, wir sind ein philosophisches Nischenmagazin, wir haben jetzt nicht so eine Power wie Deutschlandfunk oder die Zeit, ganz klar. Was wir wissen ist, dass die Leute, die uns lesen, sind auch viele Leute aus Unternehmen natürlich, ja, viele Leute, die auch Brand 1 abonniert haben, das Wirtschaftsmagazin, falls Sie das kennen, also dass Sie so ein bisschen eine Vorstellung kriegen, auch an wen wir uns sozusagen wenden. Also es sind Leute, die uns lesen, die sehr meinungsstark sind, ja, die auch nicht das Gefühl haben, sie brauchen da jetzt extra jemand aus der Wissenschaft, der ihnen auch noch was erklärt, aber was sie brauchen, das sind Begriffe, ja, so ein bisschen ähnlich, wie Sie gesagt haben, finde ich sehr wichtig, ja, die Sprache, also eine Sprache, die aus einem anderen Kontext kommt, die man aber trotzdem benutzen kann, also wie ein Werkzeug, um die Welt besser zu verstehen. Man kann es auch anders, etwas hochsprachlicher ausdrücken. Die Leute lesen uns so ein bisschen auch, um Überlegenheitsrhetorik zu tanken. Ja, um dann eben in diversen Gesprächen, in diversen auch beruflichen Kontexten so ein bisschen aufzutrumpfen und tatsächlich so auch so ein bisschen sich selbst, aber auch anderen Leuten, mit denen sie zu tun haben, eine andere Perspektive zu geben über die Sprache. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir davon reden, wie sollte das Verhältnis zwischen Wissenschaft, ja, Philosophie, politischer Theorie und Öffentlichkeit künftig sein, dass wir uns auch mal über ein paar so grundlegende Unterscheidungen neu verständigen. Zum Beispiel, ja, ist tatsächlich in dieser Welt, ja, in dieser wilden, unübersichtlichen VUCA-Welt, alles ist volatil, ist es da tatsächlich immer noch angemessen, ja, diese alte, lang historisch tradierte Unterscheidung im westlichen Denken, diese tradierte Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis. Und genau dasselbe würde ich eben auch sagen für diverse Genregrenzen. Also ich würde auch sagen, die Genregrenze zwischen, ja, Philosophie und Rhetorik, Philosophie und Literatur. Also wir machen zum Beispiel oft bei Hohe Luft die Erfahrung, dass wir sehr gerne natürlich, ja, mit Leuten reden, die sich mit Politik wissenschaftlich auseinandersetzen. Und wir brauchen die, ja, und wir suchen die auch aktiv. Ja, wo sind aber wirklich eben die Leute, die interessant, verständlich, profund und eben sozusagen dinghaft, ja, bezogen auf die Objektwelt reden können. Und da müssen wir halt leider oft sagen, finden wir die halt jetzt oft nicht in Deutschland. Wir finden sie sehr oft im anglosächsischen Bereich, also in USA. Ich weiß nicht, ob Sie Jason Brennan kennen, sein Buch Gegen Demokratie. Ja, also ich will es nur so ein bisschen, darf ich ein bisschen konkreter, also ja, genau, machen. Ja. Vielleicht an ihm kann man das sehr gut illustrieren. Ja? Brennan provoziert. Also er hat dieses Buch geschrieben, Gegen Demokratie. Demokratie. Ja, er ist dafür, dass von ihm sogenannte Hobbits überhaupt nicht wählen sollen, weil sie einfach zu blöd sind. Ja, er macht diese Dreiteilung aus Hobbits, Hooligans und Vulkaniern. Er sagt, Vulkanier entspräche sozusagen einer Figur, die ja, personifizierte Habermas, konsensuell, vernunftorientiert, Zwang des besseren Arguments, kommen aber eben in der Wirklichkeit praktisch nicht vor. Das führt ihn dazu, dass er für eine gemäßigte Epistokratie eintritt. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber da fragen wir uns eben, würde sich tatsächlich, eben schließt auch so ein bisschen an die Vorreden meiner Kollegen an, würde sich tatsächlich ein deutscher Intellektueller aus der Akademie sowas trauen? Ja? Oder wären dann doch wieder sozusagen intern politische, auch machtpolitische, universitäre Faktoren, spielten dann eine große Rolle, um das eben zu verhindern? Also wie gesagt, einmal diese Genregrenzen meine ich jetzt in Bezug auf solche Leute wie Brennan, also amerikanische Intellektuelle, da die Grenze auch zwischen High und Low, zwischen E und U, also die Älteren von Ihnen kennen die Unterscheidung zwischen E und U, die Jüngeren vielleicht nicht aus der Musik, ernsthafte Musik und Unterhaltungsmusik. Ja. Pop, also High und Low, Pop und Hochfeuilleton. Also diese Verkrampfung auch aufzubrechen, ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Aufgabe jetzt für uns alle, in beide Richtungen, ja, wie Sie auch beide so schön gesagt haben. Und eben zum anderen die Genregrenzen zwischen Philosophie, Rhetorik und Literatur. Also wenn Sie zum Beispiel, ist jetzt zwar kein Theoretiker, kein Philosoph aus dem politischen Kontext, aber dennoch vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um das deutlich zu machen, um was es geht, François Julien, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ist Merve Verlag, ja, ist nicht Suhrkamp, ist Merve Verlag. Also ist auch wieder so ein bisschen poststrukturalistisch diffus. Viele seiner Aussagen sind absolut nicht wahrheitsfähig, aber er ist interessant, ja. Er ist interessant für uns, ja, weil er uns auch klar macht, zum Beispiel, ja, Stichwort Digitalisierung, weil er uns eben so ein bisschen auch da wieder Begriffe an die Hand gibt, mit denen man arbeiten kann, um sich klarzumachen, inwieweit es eben heute nicht nur um wissenschaftliche, intellektuelle Inhalte geht, sondern vor allen Dingen, ja, Netz, um den Kontext, um das Netzwerk, um die Netzwerkeffekte und so weiter. Weil eben dieses chinesische Denken, das er für Westler sozusagen fein aufbereitet, auch begrifflich aufbereitet, in anderer Weise funktioniert als unsere krassen Theorie-Praxis-Distinktionen, Subjekt-Objekt-Oppositionen und so weiter. Und eins wollte ich noch sagen, zum Schluss vielleicht noch, weil Sie, Herr Gosepart, natürlich zu Recht auch gesagt haben, Sie wollen ja Wissenschaftler bleiben, Sie wollen nicht nur Theater spielen. Ja, Sie haben es ja vielleicht gemerkt, so ein bisschen auch Theater gespielt, ich spiele immer noch Theater, einfach auch, um das so performativ zu illustrieren. Ich glaube, dass wir uns wirklich auch darüber klar werden müssen, welche Rollen Sie spielen. Und das wäre zum Beispiel eine Frage, die ich an Sie habe. Also weil ich jetzt höre, Sie sind auch regelmäßig natürlich in Sendungen. Da sind Sie aber nicht Wissenschaftler. Da sind Sie im besten Fall natürlich Public Intellectual, kann man so nennen. Aber ich würde zum Beispiel sagen, Sie sind Experte. Also welche Rollen spielen Sie? Haben Sie wirklich auch Lust, diese Rollen zu spielen? Haben Sie einen Sinn für diese durchtheatralisierte Gesellschaft? Ja, wann sind Sie Wissenschaftler, wann treten Sie als Experte auf und wann vielleicht als Berater? Also ich denke, es sind diese drei Rollen, die wir mehr reflektieren müssen. Und als allerletztes wollte ich noch sagen, ich stimme total zu, ja, was meine Kollegen gesagt haben, aber für mich ist die entscheidende Frage des Wie. Ja, klingt toll, seien Sie tief, ja, seien Sie lustig, seien Sie interessant und originell. Wie? Ja, Sie haben diesen gewaltigen Publikationsdruck, den Systemdruck und so weiter und dann sollen Sie noch, wie zum Beispiel diese Ausnahmegestaltung, der 22-jährige Oliver Weber, ein tolles Buch, das die Öffentlichkeit interessiert, raushauen mit dem Namen Talkshows hassen. Also wie soll das gelingen?
Sehr schön. Die Frage wie habe ich auch, aber die gebe ich gleich an Thorsten Janschek weiter.
Also das mit der Literatur und der Rhetorik, tja, ist so eine Sache. Natürlich eine ausgefeilte Performance und eine tolle Rhetorik hilft ja oft beim Transportieren von Gedanken. Aber mir kommt da der gute alte Faust, also wenn ich das richtig noch im Kopf habe, heißt es, allein der Vortrag macht des Redners Glück, sagt dann der Schüler und Faust sagt dann, sei er kein Schellen, lauter Tor, Vernunft und rechter Geist trägt ohne große Kunst sich selber vor. Das glaube ich in der Tat auch. Also wir sollten, weil wir in einer Aufmerksamkeitsökonomie leben, tatsächlich den Dampf, die Blasen, den Rauch reduzieren. Wir sollten auf Argumente uns fokussieren. Da bin ich eben komplett, glaube ich, anderer Meinung. Also, dass
aber
wir
schließt
in den
das eine für Sie das andere aus?
Zum Teil schon. Zum Teil schon. Ja. Also ich hätte es ganz gern etwas nüchterner, also ungefähr den Weg, den das FAZ-Feuilleton eingeschlagen ist. Also lieber ein gegen die Laufrichtung gespieltes Argument als eine große Nebelwolke.
Und ist das verständlich dann für eine große Öffentlichkeit? Oder?
Ja, es wird zumindest durch immer größere Rhetorik und immer größeres...
Nein, ich meine, weil Sie jetzt FAZ-Feuilleton genannt haben, ein weiteres konkretes Beispiel...
Ja, da wird vieles deutlicher, aber es wird zumindest die Eigenlogik des Wissenschaftlichen dadurch nicht gemindert. Mir geht es viel mehr darum, einen Raum zu stiften, in dem ein Argument, das für sich geprüft, interessant, fundiert ist, zur Sprache kommt. Und das kann von mir aus ganz nüchtern vorgetragen werden. Es erzielt seine Spannung dadurch, dass es ein interessantes Argument ist und nicht, dass es interessant vorgetragen ist. Darum geht es mir. Es ist mir total wichtig, dass wir auch unterhalten können. Aber ein Argument ist immer noch ein Argument und alles andere ist alles andere. Und mir wäre es viel wichtiger, wenn ein empirischer Befund noch dazu geliefert werden würde. Also klassischer Fall in einer Redaktionskonferenz, passiert das jetzt in Polen und in Ungarn und sowas. Und wir müssen doch die europäischen Werte verteidigen. Schlichte Frage, die ich dann meinen Redakteuren stelle, ja, finde mir jemanden, der mal über die Normenbindung in der Europäischen Union eine Untersuchung gemacht hat, welche Normen eigentlich die sogenannten europäischen Normen sind. Das fände ich interessant und nicht den großen Rauch, den man erzeugen kann, wenn man die europäischen Werte mal wieder verteidigt, weil das passiert in jeder Sonntagsrede.
Also ich stimme Ihnen zu, aber ich bin so ein bisschen gegen dieses Entweder-Oder. Also ich glaube trotzdem, dass beides zusammenhängt in der Öffentlichkeit oder beides zusammengehört.
Ich denke sehr stark, was unsere Leserinnen und Leser nicht nur interessiert, sondern was Ihnen auch tatsächlich in diesem Diskurs hilft, kluge Teilnehmer eines Diskurses zu sein. Also mein Ziel wäre nie zu sagen, Überlegenheitsrhetorik ist etwas, was unsere Leser mitnehmen sollen, sondern aus einer Zeitung, sondern ich möchte, dass unsere Leser Erkenntnis, Diskursfähigkeit und Versachlichung einer Debatte entsprechend mitbekommen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe. Ich glaube, das ist das, was ein Medium leisten kann bei Leserinnen und Lesern in dieser Zeit, die eben so volatil und unübersichtlich geworden ist. Ich glaube, und vielleicht haben wir da einen kleinen Dissens, weil die Produktionsbedingungen von Radio und Zeitung natürlich auch andere sind. Ich halte die handwerkliche Komponente für nicht mehr so gravierend wie vor 20 Jahren. Also vor 20 Jahren konnte man wirklich sagen, ja, Wissenschaftler, das ist ganz, ganz schwierig, wie die sich in der Öffentlichkeit äußern. Ich glaube, da hat sich einfach wahnsinnig viel getan, dass gerade auch jüngere Leute sagen, ich äußere mich verständlich, ich äußere mich klar. Und dann hat man ja noch einen Redakteur oder eine Redakteurin als Sparringspartner, der, und wir sind da ziemlich hart, der, was ich 4, 5 Redigaturschleifen mit einem Text steht, bis der Text dann auch am Ende in der Zeitung erscheint. Ja, also da arbeiten wir schon so, dass die Verständlichkeit dann auch entsprechend gewahrt wird. Mir geht es, glaube ich, tatsächlich stärker darum, dass ich mir von den Leuten, die nicht empirisch arbeiten, auch mehr Mut zu Thesen, die vielleicht auch unangenehm sind, die einen wunden Punkt anschauen, wünschen würde. Also der Satz, dass ein junger Wissenschaftler mir sagt, ja, bevor ich nicht Tenure habe, kann ich das aber nicht sagen, der betrübt mich innerlich sehr. Und das Zweite ist, wir arbeiten natürlich viel mit Empirikern auch zusammen. Ja? Also Bildungsforschern beispielsweise, die Bildungsstudien machen ganz tief. Das übersetzen zu können, das können viele mittlerweile. Und dann zu fragen, was leitet sich möglicherweise auch politisch daraus ab. Ich finde, da sind Naturwissenschaftler oder empirisch arbeitende Sozialwissenschaftler, sind da vielleicht manchmal noch einen Schritt weiter als rein normativ Arbeitende. Aber ich glaube, da sieht man gerade bei den Leuten, die vielleicht eher Kurven und Statistiken gemalt haben, die Übersetzungsleistung sehe ich eigentlich ganz, ganz positiv.
Ich würde ganz kurz noch,
gerne.
Weil wir hier unter politischen Theoretikern und Philosophen, politischen Philosophen sitzen, haben Sie nicht auch den Eindruck, dass vieles, was früher die Philosophen in die Öffentlichkeit getragen haben, mittlerweile von ganz anderen Disziplinen in die Öffentlichkeit getragen wird? Also wenn ich das so wahrnehme, so die Diskurshoheit ist im Moment ganz stark bei der Soziologie wieder.
Ja.
Also das heißt, Hartmut Rosa, der Reckwitz. Mhm. Und ich frage mich, wo sind eigentlich die Philosophen geblieben? Die waren früher dominierend in diesem öffentlichen Diskurs. Und das ist eine Frage, die, glaube ich, ganz stark damit zusammenhängt, dass die Soziologen einfach im Augenblick nicht nur Empirie liefern und versuchen, Gesellschaft zu beschreiben, sondern zweierlei mehr tun. Auf der einen Seite haben Sie, wie bei Hartmut Rosa, noch das ganze normative Instrumentarium im Gepäck und Sie haben, um bei Andreas Reckwitz nochmal zu bleiben, Sie bringen auch die begriffliche Schärfe mit. Also wenn Sie dieses Buch Gesellschaft der Singularitäten sehen, dann können Sie plötzlich für eine bestimmte Art von oberer Mittelschicht einen Eye-Opener erleben. Plötzlich fällt alles, was Sie wahrnehmen in der Welt, an seinen richtigen Ort. Und das ist natürlich eine begriffliche Leistung, die er mitbringt. Aber wo sind die Philosophen?
Ich finde, das ist eine richtige Frage. Ich teile den Befund und ich würde unfassbar gerne mal was darüber lesen, wie Konjunkturen verschiedener Wissenschaften in der Öffentlichkeit eigentlich funktionieren. Die Soziologie war ja schon mal Leitwissenschaft, ja, und dann wurde sie, weil es eine Verengung auf das rein Empirische gab und der Transfer nicht mehr stattfand, den ich mir so sehr wünsche, dann fand sie in der Öffentlichkeit weniger statt. Und jetzt hat die Soziologie tatsächlich wieder die großen Themen entdeckt. Meine Kollegin Annalena Scholz ist mal auf alle großen Tage der einzelnen Fachrichtungen gefahren vor 2 oder 3 Jahren und hat sich die Debatten angeschaut und die kam auch zu einem Schluss und sagte, da wird wirklich was verhandelt. Aber eine Analyse von Ihnen, Herr Grosepart, zu lesen, warum eigentlich die Konjunkturen so sind. Ja, dass eine frühere Leitdisziplin, die dann verschwunden war, wieder eine Leitdisziplin auch wird, die Historiker vielleicht weniger in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten und die Philosophen auch. Das wäre ein spannendes Thema, was ich gerne
behandeln würde. Ja, oder vielleicht noch vorgängig, ich hätte auch noch einen Themenwunsch, überhaupt das ganze große Thema Öffentlichkeit. Also da von Ihnen wirklich eine Analyse zu kriegen und eben vielleicht auch konkrete pragmatische Vorschläge, wie wir Öffentlichkeit neu denken, aber eben auch neu in ihr leben und agieren können. Also ich denke, da warten wir alle drauf. Oder das ist ein großes Thema, das uns eben alle betrifft, vor allen Dingen, weil es halt auch die so wahnsinnig politisch ist, weil es so sehr die Zukunft der Demokratie betrifft. Ja.
Ich nehme das jetzt als Auftrag mit. Ich glaube, es ist jetzt nicht meine Rolle, hier auf dem Podium dazu schon eine Antwort zu geben. Bevor ich das jetzt aber nochmal öffnen will, habe ich aber noch eine Frage an das Podium. Der Punkt kam nämlich nicht, und das könnte eine Teilantwort auf die Moden sein, ist nämlich die Typfrage. Also wenn wir jetzt die Public Intellectual aus der politischen Theorie, politischen Philosophie nehmen, ältere Generationen, aber wahrscheinlich immer noch die populärsten, Habermas und Sloterdijk, dann ist das natürlich ein Unterschied ums Ganze. Da trennen sich die Welten. Ja. Auch daran sieht man, man kann offenbar eine bestimmte Rolle in der Öffentlichkeit spielen und ganz unterschiedlich sein. Bei beiden würde ich jetzt aber zum Beispiel vermuten, das sind eben auch Typen dafür. Ja. Denen liegen jetzt auch unterschiedliche Medien aus naheliegenden Gründen. Also der Sloterdijk kann eben im Fernsehen jahrelang eine Sendung machen und der Habermas macht das nicht. Ja. Aber der Punkt ist trotzdem, das sind jeweils so Typen, die sind wahrscheinlich nicht so geboren worden, die sind dazu auch geworden, wie wir alle wissen. Aber
Darf ich kurz fragen, wie meinen Sie Typ jetzt im Sinne von Persönlichkeit?
Genau. Oder? Ich meine, man könnte sich doch den Nerd vorstellen, der irgendwie mit so einer, im Fernsehen immer mit Nickelbrille dann vor seinem Computer sitzt und irgendwie voll verpickelt und sonst was, irgendwie keinen Satz gerade kriegt, aber die tollen Sachen macht. Ja? Der ist für die Öffentlichkeit in gewisser Weise nicht so besonders präsentabel, während andere Leute sozusagen die Öffentlichkeit suchen, sich daran abarbeiten und dann in gewisser Weise nach einer Weile vielleicht auch rauskriegen, welche Teil der Öffentlichkeit sie wie besonders gut bedienen können. Und da gibt es natürlich auch einen Payback-Effekt. Also wenn Leute merken, dass sie in der Öffentlichkeit auf eine bestimmte Weise gut ankommen, wenn ein Buch ein Renner ist, wenn man mit einem Begriff eine Debatte prägt, Resonanz oder so etwas, dann verstärkt das natürlich sofort den Effekt. Ja. Und ich glaube, in dem Sinne selektieren sich auch Wissenschaftspersönlichkeiten danach, sozusagen, was für Typen sind sie, welche Resonanz haben sie in der Öffentlichkeit, in den Medien, und das verstärkt das so, dass sie dann für dieses Medium dann häufig irgendwie interessant werden. Und auf die Typfrage sind Sie jetzt noch gar nicht eingegangen. Sie haben das, so war auch die Frage und so würde ich es auch gerne sehen, weil ich glaube, wir könnten das alle. Aber es gibt doch manche Leute, von denen man so den Eindruck hat, Sie haben jetzt Schauspieler gesagt, aber ich meine, nicht jeder ist Schauspieler. Ja? Und vielleicht sollten wir alle mehr auch in unseren Vorlesungen das Theatralische pflegen und nicht immer nur stur vorlesen. Aber trotzdem, es ist so eine Frage, nicht jeder Typ kann alles gleich gut. Und jetzt wir repräsentieren ja auch 3 verschiedene Medien und es gibt ja noch das Buch und noch andere Podcasts und so weiter. Die Medienlandschaft ist ja viel größer geworden und wir bedienen die ja auch viel breiter. Und insofern hängt es ja vielleicht auch ein bisschen davon ab, was jedem Wissenschaftler, jeder Wissenschaftlerin eigentlich liegt. Oder finden Sie, dass das überhaupt keine relevante Unterscheidung ist?
Ich kann dazu was sagen. Für mich ist es relativ einfach. Natürlich haben Sie sozusagen Figuren, die von vornherein gut funktionieren, so könnte man sagen. Dazu gehört übrigens Hartmut Rosa nicht, weil der fürs Radio viel zu schnell spricht. Ja? Viel, viel zu schnell. Also eigentlich müsste man den mit der halben Geschwindigkeit abspielen, dann wäre es irgendwie ganz gut, ihm zu folgen. Aber interessant ist einfach dann tatsächlich die These. Ich gebe auch noch ein zweites Beispiel. Florian Meinl, ein junger Staatsrechtler, nach diesem ersten, die Vertrauensfrage hieß das, glaube ich, wo er den Parlamentarismus durchleuchtet hat. Und ich fand das Buch so, das war anstrengend zu lesen, aber ich fand das so interessant, dass es mir eigentlich völlig wurscht gewesen wäre, wenn er nicht einen ganz schlimmen Sprachfehler hätte, aber selbst den hätte ich wahrscheinlich dann noch rausgeschnitten, dass ich den unbedingt im Radio hören wollte. Ja? Ich hatte ihn dann bei der Buchmesse auf dem blauen Sofa, junger Wissenschaftler, wahrscheinlich das erste Mal, der wusste gar nicht, worauf er sich da eingelassen hat, bei einer Buchmesse vor 200 Leuten in so einer wuseligen Halle plötzlich auf einem blauen Sofa zu sitzen, ausgeleuchtet zu werden und mit zwei Fernsehkameras auf ihm drauf. Er brauchte 3 Minuten mit ganz kurzen Antworten. Ich habe gedacht, oh Gott, so viele Fragen habe ich gar nicht auf dem Zettel, dass wir eine halbe Stunde voll kriegen. Und dann hat er sich entspannt. Also natürlich macht das jeder dann mal mit, der das noch nicht mitgemacht hat. Aber es wäre mir völlig wurscht. Also der darf nur nicht in der Fachterminologie versinken. Also wie der als Typ dann rüberkommt, das kriege ich dann schon noch am Schneidetisch hin. Also dass das glatt und ordentlich als kuratiertes Gespräch über die Rampe kommt.
Ja, dann ist die Rhetorik doch wieder wichtig.
Der Schneidetisch ist die Redigatur der Radiokollegen. Ja, ich würde das gerne mal auf eine systemische Frage rückbinden, nämlich die Frage der Inzentivierung im Wissenschaftssystem, die ich auch angesprochen hatte in meiner These. Ich glaube, man sollte nicht bestreben, dass jeder Wissenschaftler talkshow-tauglich wird. Das ist einfach illusorisch. Und das ist auch falsch, wenn wir ein großes Wissenschaftssystem anschauen, wo es ganz, ganz unterschiedliche Wege dazu gibt, in die Öffentlichkeit hineinzuwirken. Ich würde nur hoffen, dass ein System es schaffen kann, zu sagen, wenn ihr Transfer macht, dann sucht euch eine Form, die euch persönlich liegt. Und für den einen ist das die Talkshow und das öffentliche Intellektuellentum. Für den anderen ist das vielleicht ein intimeres Salonformat. Für den anderen ist das zu sagen, ich setze mich einfach, wird jetzt ein Ingenieurwissenschaftler machen, ich setze mich einfach auf der Straße irgendwo hin und stelle ein Schild auf, hier ist der Professor und wir reden miteinander tatsächlich. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz unterschiedliche und dem jeweiligen Individuum adäquate Formen in die Öffentlichkeit hineinzuwirken. Und das würde ich mir wünschen. Ich weiß aber, dass das Potenzial an Leuten, die öffentlich wirken können, größer ist, als es momentan zu sehen ist.
Ja. Also ich würde vielleicht noch ergänzen wollen. Ich glaube, also Herr Gusewitz, Sie haben es so ein bisschen dargestellt wie als Prozess der natürlichen Selektion. Also es bleiben eben nur die Rampensäue sozusagen dann übrig, im schlimmsten Fall, die dann in die Öffentlichkeit gehen. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es sicherlich auch eine Generationenfrage. Also ich gehe jetzt schon davon aus, wir sind analog groß geworden, dass viele jüngere Menschen auch mehr Leichtigkeit haben, eben zwischen diesen Grenzen hin und her zu tänzeln. Dann glaube ich, dass es für jemanden, dem es wirklich ein Anliegen ist, ja, öffentlich ja, seine Theorien bekannt zu machen, ja, was ja wirklich wichtig ist, ein ganz wichtiger Auftrag und Aufgabe der Wissenschaft. Dafür gibt es ja auch wieder ganz spezielle Experten, nämlich die Berater, für die viele auch teuer bezahlen, ja, die einen coachen, wie man auch medientauglicher wird. Und der dritte Punkt ist, ja, wie kann es funktionieren, dass nicht nur Typen wie Sloterdijk oder Habermas immer nur die gleichen Typen, muss man auch sagen, vorkommen. Also ich denke, das ist eben auch eine Frage, Sie haben von der Inzentivierung gesprochen, wie ist dieses Wissenschaftssystem selbst gemacht? Also wie wollen Sie überhaupt auch den sogenannten Nachwuchs ausbilden? Wie soll man lernen? Wie soll man lehren? Wird der originelle, der kritische Gedanke, der auch vielleicht mal die Systemfrage stellt, gefördert? Oder geht es nur darum, dass eben von vornherein feststehende Inhalte abgefragt werden? Und all das, glaube ich, spielt mit, in wie weit eben Menschen gehört werden oder nicht gehört werden. Und wie gesagt, also absolut nicht jeder muss in die Talkshow, aber wir wollen, denke ich, vielleicht sind wir uns da einig, wir freuen uns wirklich, vor allem die Philosophen, ja, wenn sie wieder sich über unsere Zeit äußern, wenn sie uns helfen, klarer zu sehen.
Vielleicht sage ich noch zu dem Punkt mit dem angelsächsischen System auch etwas. Ich glaube, dass sich da Traditionen auch in der Tat verändern. Wenn Sie sich Abiturientinnen und Abiturienten anschauen, die auf eine ganz andere Art und Weise als vor 18 Jahren, als ich Abitur gemacht habe, öffentlich sprechen können, die gewohnt sind, das zu machen, da verändert sich, glaube ich, kulturell etwas. Das, was wir aus den USA schon kennen, dass Leute da gewohnt sind, in großen Räumen aufzutreten, dass in jedem Seminar, in dem man an der Uni in den USA sitzt, dann irgendwie manchmal raunt, der könnte aber vielleicht mal Präsidentschaftskandidat werden oder sowas, weil einer besonders toll redet. Diese Form von Kultur, auch des Rausgehens, sich was trauen, die ist in Amerika sehr lang präsent. Ich glaube, dass in Deutschland sich das auch etwas tatsächlich verändert hat. Und der letzte Punkt vielleicht zu unserer Rolle als Journalisten. Ich glaube, dass Diversität in einer Redaktion unfassbar wichtig ist. Das betrifft sowohl die Redakteurinnen und Redakteure, es betrifft auch die Leute, die Gastbeiträge schreiben. Und Diversität betrifft Bildungsabschlüsse, Herkunft, vor allen Dingen auch politische Meinungen. Ich habe immer, wenn wir Teams zusammenstellen und arbeiten in Diskussionen, achten wir darauf, dass es da möglichst viel Reibung gibt, weil ich glaube, nur dann kriegt man ein gutes Produkt am Ende hin, wenn Kolleginnen und Kollegen sich wirklich intensiv miteinander streiten. Das wäre das Ergebnisargument. Ja, ich glaube, das Ergebnis wird besser, wenn man diverser ist. Ich glaube auch, dass man das von der Systemfrage her so sehen muss, da wir als Journalisten nicht mehr die Alleinigen sind, die in die Öffentlichkeit hinein senden, sondern jeder quasi senden kann. Das Podium ist immer ein unterschiedliches, aber jeder kann senden. Ist das, was der Paul Sethe von der FAZ mal nannte, dass Pressefreiheit die Freiheit 200 reicher Familien sei, ihre Meinung zu verbreiten, das ist natürlich glücklicherweise vorbei. Wir sind da viel demokratischer, viel teilhabeorientierter entsprechend unterwegs. Und ich glaube, auch deswegen haben wir eine Verpflichtung, verschiedenartige Standpunkte, Points of Departure und so weiter versuchen dann auch abzubilden. Da wird das Produkt besser und ich glaube auch, das Vertrauen in ein Gesamtsystem kann dadurch wieder erzeugt werden.
Ja, ich kann mich fast dem komplett anschließen. Also ich habe hier auch das Wort Transparenz auf dem Zettel stehen. Und zwar genau deshalb, also wir sind als Medien nicht mehr in der Situation, den Zuhörern oder den Lesern die Welt zu erklären, sondern wir müssen unsere eigenen Produktionsbedingungen in den Formaten auch kenntlich machen. Das wird man jetzt immer wieder häufiger hören, dass wir bei uns zum Beispiel Werkstattgespräche, warum haben wir den und den ausgewählt? Was ist die redaktionelle Entscheidung dahinter, dass wir das jetzt öffentlich machen? Das ist sowas wie die Quellen zu notieren. Das zweite ist Diversität in den Redaktionen. Natürlich brauchen wir unterschiedlichste Perspektiven auf ein Thema, um diese Gatekeeper-Funktion, die wir ohnehin nicht mehr haben, aber auch gar nicht versuchen einzunehmen, weil es diesen Gatekeeper zwar immer noch in gewisser Weise gibt. Wir entscheiden, was publiziert wird, wir entscheiden, wer am Ende eingeladen wird. Natürlich gibt es da noch sowas wie einen Machtraum, also wir entscheiden darüber, was sagbar ist und was nicht sagbar ist, würde man es vielleicht bei den Philosophen sagen. Das ist aber natürlich etwas von einem klassischen Machtverständnis völlig unterschieden, weil, also gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich, können wir uns das gar nicht leisten, jetzt nur eine politische Agenda zu verfolgen. Das wird uns immer vorgeworfen, linksgrün versifftes Kulturradio und sowas. Diese Briefe, die können wir in Dutzenden jeden Tag einsammeln. Und das Schlimme ist, Sie haben zum Teil recht. Natürlich, unsere Festangestellten, unsere freien Mitarbeiter, die Programmentscheidungen treffen, kommen soziologisch gesehen alle aus der gleichen Ecke. Und mir geht es genau wie dem Kollegen von der Zeit darum, zu sagen, wo können wir das stören, wo können wir das aufbrechen? Gibt es nicht einen jungen Konservativen, den wir da mal reinschmeißen können, oder einen Linksradikalen, der nicht anschlussfähig ist an den liberalen Mainstream, um eine bestimmte Art von Spannung zu erzeugen, die dann wiederum zu guten Sendungen führt? Also ich will sagen, wir verfolgen keine politische Agenda und verfolgen sie leider doch, weil wir nicht genügend Störpotenzial finden, so einfach. Und das drückt sich auch in den Sendungen aus. Natürlich ist der linksgrüne Politikbeobachter uns lieber als ein strammer Konservativer, persönlich lieber, aber wir brauchen beide im Programm. Denn ohne diese Spannung, die wir da erzeugen können, können wir kein Ergebnis abliefern, indem wir bestehen können vor unserem Auftrag, nämlich wirklich einen Diskursraum ausmessen zu können, in dem wirklich im Arendtschen Sinne Gesprächsräume geschaffen werden, auch für dissidentische Meinungen, für Paria-Positionen und sowas. Das müssen wir leisten und der Anspruch ist riesengroß.
Dankeschön, Frau Reinert.
Genau, also vielleicht könnte ich auch noch was sagen zum Machtraum, zu der Frage, inwieweit ist eine Redaktion auch als ein Machtraum. Da muss man wirklich auch sagen, die Hohe Luft ist natürlich was anderes wie Deutschlandfunk und die Zeit. Wir sind ja kein Nachrichtenmagazin, wir machen semi-aktuelle Themen in langen Essays. Dann als letztes vielleicht noch wichtiger Punkt, wenn man eben solche Begriffe hat wie Risikogesellschaft, ja, diese Ein-Wort-Theorien, Banalität des Bösen, Schleier des Nichtwissens, wie auch immer, sind die sozusagen wie so Door-Opener und man hat schon mal die Leute interessiert. Aber dann natürlich unbedingt kontraintuitiv und so, das wäre so wichtig, jenseits des Mainstreams. Das ist, glaube ich, was wir so als Öffentlichkeit uns alle wünschen, nicht immer nur das Gleiche. So, und dann auch noch ganz wichtig, ja, Umgang mit Elitenkritik, Expertenkritik, Humor, ein bisschen mehr Lachen. So, danke.
Ganz herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen dreien persönlich danken dafür, dass Sie hier waren, dass Sie uns ein Stück weit sehr höflich die Leviten gelesen haben. Aber ich möchte Ihnen auch allgemein als Repräsentanten Ihrer Organe danken. Ich glaube, eine besondere Situation der politischen Philosophie und politischen Theorie in Deutschland ist es eben, dass es Sie gibt, Sie persönlich und die Medien, die Sie repräsentieren. Amerika ist ja, die USA genauer gesagt, Nordamerika ist ja für uns angeblich immer das Paradigma, muss ja alles so sein, wie es in Harvard oder Princeton oder Stanford ist. Und da gibt es diese Medien eben nicht. Und ich glaube, die Rolle des öffentlichen Intellektuellen in den USA ist eine ganz andere. Und insofern, glaube ich, haben wir hier eine besondere Situation, auf die ich jetzt, obwohl ich dazu gar nichts beigetragen habe, stolz bin. Ich finde das toll in unserem Land, dass wir das haben, dass wir die Möglichkeit haben, in die Medien zu gehen und dass Sie uns die Gelegenheit geben, das zu tun. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Die Öffentlichkeit muss wissenschaftlicher werden und die Wissenschaft öffentlicher. In Stunde 1 dokumentierten wir eine Diskussion von der Hamburger Tagung Politische Theorie und politische Philosophie in Wissenschaft und Öffentlichkeit. Es diskutierten der Berliner Philosoph Stefan Gosepat, Rebecca Reinhardt vom Philosophiemagazin Hohe Luft, Manuel Hartung, Ressortleiter Wissen von der Zeit und ich, Thorsten Janschek von Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 zum Nachlesen und zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de.